Dreh dich mal deinen Nachbarn zu und sag, schön, dass du heute da bist. Ich weiß, ihr mögt das alle. Aber es lockert ein bisschen auf. Ich hoffe, ihr meint es auch wirklich so jetzt. Wir befinden uns in der Predigtreihe Die versteckten Wahrheiten von Weihnachten und die Reihe heißt nicht deswegen so, weil Gott sie versteckt hat oder verstecken möchte, sondern weil wir manchmal durch Routine und durch das die Sachen uns immer wieder begegnen. Ich weiß nicht, wie oft du schon über Weihnachten die Weihnachtsgeschichte gehört hast, gelesen hast. Manchmal entdecken wir die Feinheiten nicht mehr, wir sehen sie nicht mehr. Vielleicht kennst du das, du hast eine Tasche oder du hast irgendetwas, was du eigentlich gut kennst. Und mir ist es schon mal so gegangen, mit Taschen. Und dann schaust du dir die irgendwann, denkst gar nicht drüber nach und denkst, hä, da war ja noch einfach. Das kenne ich ja gar nicht. Hat das schon mal sowas jemand erlebt? Genau, also wo du sagst, du kennst das eigentlich und dann sagst du, hoppala, so mein Portemonnaie hat ja noch ein Fach, wo 1000 Euro drin sind. So. Schön wär's, ne? Ich suche immer wieder nach diese Fächer. Also, so das heißt, und genau darum geht es, dass wir nochmal genau hinschauen. So drumherum, was passierte vor Weihnachten, der Geburt Jesus, was passierte danach? Und das schauen wir uns heute mal an, was danach passierte, weil es hängt auch damit zusammen. Und das Thema, der Titel ist heute die dunkle Prophezeiung im Tempel. Jetzt wird's spannend. Ich verstelle jetzt meine Stimme extra so. Nein, heute geht es um Simeon. Einen alten Mann, der etwas gesagt hat, was niemand hören wollte. Und da geht es nicht um eine Krippe, um ein schönes Bild, die Engel, die singen, sondern um einen alten Mann, eine Prophezeiung, die dunkel ist und die etwas aufwirbelt, und die in diese festliche Stimmung plötzlich wie so einen kalten Eimer Wasser drüber gießt. Kein Hirte, keine Engel, keine Krippen. Stattdessen ein alter Mann, ein Baby und eine Prophezeiung. Und wir haben es, also spätestens nach diesem Gottesdienst weiß oder hat jeder irgendwie ein Stück weit erlebt, wenn Gott prophetisch redet. Das ist real. Das, was wir vorhin auch erlebt haben mit dem Hammer und mit dem Nagel, das haben wir nicht geplant. Oder Steffi? Du hattest gar keine Ahnung, dass genau das da hinten liegt. Gott spricht, Amen. Und Gott spricht ins Leben rein. 40 Tage nach der Geburt bringen Maria und Josef Jesus im Tempel. Ein ganz religiöses Ritual, darüber werden wir uns gleich ein bisschen unterhalten. Tausende Eltern kommen zusammen, machen dasselbe, Routine, nichts Besonderes. Die Familie kommt und dann tritt ein alter Mann hervor, Simeon, geführt vom Heiligen Geist. Und er nimmt das Baby in die Hand. Und jetzt denkt man vielleicht, ach, ist das schön. Und dann nimmt er das Baby und schaut Maria an und sagt zu Maria, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Willkommen zur versteckten Wahrheit von Weihnachten. Maria hat ihr 6 Wochen altes Baby in den Tempel gebracht. Und sie hat gehört, dass es der Heiland ist und jetzt soll ein Schwert durch ihre Seele dringen. Und wir hören uns mal den Text an. Einfach lasst die Geschichte mal auf euch wirken. Wir werden gleich einzelne Texte, einzelne Verse noch mal genauer anschauen. Lukas 2, ab Vers 21. Als das Kind 8 Tage später beschnitten wurde, gab man ihm den Namen Jesus. So wie der Engel ihm schon genannt hatte, bevor Maria schwanger wurde. Dann kam die Zeit des Reinigungsopfers, das im Gesetz Moses nach der Geburt eines Kindes vorgeschrieben ist. Maria und Josef gingen mit ihm nach Jerusalem, um ihn dem Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des Herrn steht, alle erstgeborenen Söhne müssen dem Herrn geweiht werden. Sie brachten das Reinigungsopfer dar, wie es das Gesetz vorschrieb, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind den Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast. Habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden. Und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an dem Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Im Tempel befand sich Hanna, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asher und schon sehr alt. Hanna war Witwe. Ihr Mann war nur sieben Jahre Ehe gestorben. Jetzt waren sie, genau, Lukas 2. Jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr. Sondern, ja, es ist eine tolle Funktion, wenn das Handy uns die Sachen vorliest. Also können wir auch mal ausprobieren, da brauche ich es nicht mehr vorlesen. Jetzt aber war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Als Simeon mit Maria und Josef sprach, ging sie vorbei und begann Gott zu loben. Allen, die auf die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählten sie von Jesus. Als Maria und Josef alles erfüllt hatten, was nach dem Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Dort wuchs Jesus heran und wurde groß und kräftig. Er war mit Weisheit erfüllt und Gottes besondere Gnade ruhte auf ihm. Amen. Schaut euch mal an Lukas 2, Vers 22 hier, der Vers. Und als sie die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihm den Herrn darzustellen. Lukas gibt uns hier einen kleinen Crashkurs in die jüdische Kultur. Nach 8 Tagen, am 8. Tag wurde ein Baby beschnitten und da war die Namensgebung. Und der Name war Jesus auf Hebräisch Jeshua. Und der Name bedeutet, der Herr rettet. 40 Tage nach der Geburt, man musste so lange warten, musste eine Frau das Kind in den Tempel bringen und im Tempel Opfer zu bringen. 40 Tage erinnern an Israel, an das Volk Israel in Ägypten, wo die Erstgeburten verschont wurden. Wir kennen vielleicht die Geschichte, wo eine dunkle Prophetie über das ganze Land kam, dass jeder Erstgeborene sterben wird. Nur beim Volk Israel, wenn sie Blut an ihre Pfosten dran machen vom Lamm und dann ist der Engel des Herrn daran vorbeigegangen. Eine krasse Geschichte, musst du mal lesen. Und verschonte die Kinder, die Erstgeborenen. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir die Kultur auch ein bisschen verstehen. Und deswegen überlesen und übersehen wir so manches, weil wir nicht tiefer reingehen manchmal oder uns nicht die Zeit nehmen. Und für Maria und Josef war das ganz normal, ganz normale Praxis. Tausende von Eltern gingen im Tempel und opferten jetzt für ihre Kinder. Und normalerweise ist das Opfertier ein Lamm. Aber für alle, die arm waren, konnte man eine Taube oder eine Turteltaube, zwei Tauben opfern. Das spricht darüber, dafür, dass Maria und Josef arm waren. Sie hatten nicht viel. Und hier sehen wir göttliche Ironie. Es ist interessant, wie Gott auch Humor hineinbringt in die ganze Geschichte. Guck mal, die Familie ist arm. Maria und Josef bringen Tauben. Das ist ein Zeichen des Opfers der Armen. Sie können sich kein Lamm leisten. Aber sie tragen das Lamm Gottes zum Opfer. Merken wir die Ironie? Rein natürlich können sie es sich nicht leisten. Und Gott sagt, aber ihr habt das ultimative Lamm in euren Händen. Das Opferlamm, Jesus. Und sie trugen es dorthin. Und sie wissen nicht, dass sie das ultimative Opfer hatten. Das Lamm, das die Sünden der Welt wegnehmen wird. Und wir sehen hier, dass hier wird das Gesetz an vielen Stellen erfüllt. Und für manche ist vielleicht das Wort Gesetz oder wir reden manchmal über, Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und manche, da kriegen sie schon, also da wird ihnen schon schlecht dabei, wenn sie das Wort Gesetz hören. Also wer mag schon Gesetze? Vielleicht so ein kleines Beispiel. Habt ihr schon mal in einer, oder anders, seid ihr schon mal in den Genuss gekommen, in einer WG zu leben? Hand hoch. Wer hat schon mal in einer WG gelebt? Sind nicht viele. Also wirklich, Hand hoch, ich möchte es gerne sehen. WG. Okay. Nur ein paar. Ich war noch nie, also neben dem, dass ich dann geheiratet habe und mit meinen Kindern, wir haben ja auch, das ist jetzt keine, ist Familie, manchmal fühlt es sich an wie WG, aber ich selber bin nie in den Genuss gekommen, in eine WG zu wohnen. Ich wollte immer alleine leben. Wisst ihr warum? Ich verrate es euch, ganz ehrlich. Ist mir zu stressig gewesen mit anderen Leuten. Ich wusste, wenn ich in eine WG leben werde, ich werde die Krise kriegen mit manchen Leuten wahrscheinlich. Warum? Weil nicht jeder sich an irgendwelche Regeln hält. Das heißt, wenn du mit Menschen zusammenkommst, was braucht man dann? Regeln. Auch wenn es uns gefällt oder nicht. Ohne Regeln gibt es Chaos. Und deswegen, das war der Grund, warum ich gesagt habe von Anfang an, das tue ich mir nicht an. Ich habe in Hannover gewohnt und die meisten meiner Freunde damals, die haben alle irgendwie in WGs gelebt. Und die haben mir alle die Storys angehört, die haben alle geweint. Natürlich gab es auch schöne Dinge, klar, die hatten auch Gemeinschaft, alles toll. Es gibt Leute, die lieben das, ja. Also ich nicht. Warum? Weil, also ich bin mal in eine WG reingekommen und ihr werdet es nicht glauben, in der Küche war es lebendig. Überall, wo du hingegangen bist, das lebte. Im Kühlschrank lebte es, auf dem Tisch lebte es, in der Spülmaschine lebte es. Es war eine Katastrophe. Und ich habe mich gefragt, wie um alles in der Welt hält man es aus? Das heißt, das Lustige war ja, in der Küche hingen auch die ganzen Regeln. Und ich habe mir das mal angeschaut. Das sah alles wundervoll aus, wunderprächtig, aber niemand hielt sich dran. Und das ist das Bild für Gesetz. Gott hat Regeln aufgestellt und niemand hält sich dran. Ist allen egal. Deswegen gibt es das Chaos in dieser Welt. Nicht Gott ist dafür verantwortlich, wie Leute oft sagen, ja, warum lässt Gott dies und das und jenes zu? Schau mal in den Spiegel, warum lässt du denn das zu? Das heißt, Gott hat Regeln aufgestellt und genau das ist das Ding. Wir Menschen, wir können das nicht, das ganze Gesetz, die 10 Gebote, die Werte, die christlichen Werte. Ich stelle immer wieder fest, ich komme an meinen Grenzen, all das zu leben. Hattest du heute schon irgendeinen schlechten Gedanken über jemanden? Also jetzt natürlich nicht über mich, über jemand anderen natürlich, ja? Also, so das heißt, aber wir sollen ja nicht schlecht übereinander denken. Und Gott sieht jedes einzelne Denken. Und wir kommen dann in ein Dilemma. Ich kann die Regeln nicht erfüllen, aber es braucht Regeln. Und deswegen kam Jesus, weil er gesagt hat, ich erfülle das. In Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz, das unter das Gesetz getan ist. Das heißt, die versteckte Wahrheit, die wir vielleicht oft gar nicht sehen oder übersehen, ist, Jesus kam nicht, um das Gesetz zu umgehen, sondern um es zu erfüllen. Könnte ich jetzt ein Amen hören? Er lebte das perfekte Leben, das wir hätten leben sollen, damit seine Gerechtigkeit unsere werden kann. Was für einen Zuspruch haben wir in Gott? Es geht nicht darum, dass ich versuche, alles krampfhaft zu erfüllen, sondern Jesus kommt und sagt, ich erfülle das und ich helfe dir dann, das alles zu erfüllen. Ich helfe dir, das zu leben. Und dann lesen wir weiter in Vers 25. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Wir wissen nichts über diesen Mann. Wir wissen nichts. Er kommt rein in diese Szene. Kein Alter, kein Beruf, keine Familiengeschichte. Aber Lukas gibt uns vier entscheidende Informationen über diesen bemerkenswerten Mann. Das erste ist, er ist gerecht und gottesfürchtig. Das wissen wir über ihn. Und das ist ein Ehrentitel. Simeon gehörte zu dem treuen Rest, den wenigen in Israel, die warteten, dass der Messias, dass der verheißene Retter kommt. Wir müssen wissen, Israel wartet jetzt schon 400 Jahre auf ein Reden Gottes. Nichts war da, kein neues Reden. Und hier war ein Mann, ein alter Mann, ein Hochbetagter mit Sicherheit. Und er wartete und er betete Jahr ein, Jahr aus. Und er hielt dran fest und gesagt, Gott, du wirst zu deinen Verheißungen stehen. Er wartete auf den Trost Israels. Und was super interessant ist, wir lesen über ihn, der Heilige Geist war auf ihm. Im Alten Testament ist es nicht wie im Neuen Testament, dass der Heilige Geist in jeden Gläubigen hineinzieht. Im Alten Testament war der Heilige Geist immer auf Königen, Priestern oder Propheten. Simeon war ein Prophet. Er hat Dinge ausgesprochen, er hat Dinge erkannt, er hat Dinge gesehen und ins Leben gesprochen. Und er hatte eine persönliche Verheißung. Schaut, Gott hat ihm irgendwann mal gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du den Messias siehst. Schaut mal, und da gingen Jahre ins Land. Manchmal sagt Gott uns Dinge und wir wollen, dass das nächste Woche sich erfüllt. Amen dazu. Bitte Gott. Aber manche Dinge brauchen Jahre, Jahrzehnte. Aber was war das Geheimnis von diesem Simeon? Der Heilige Geist war in ihm, war auf ihm und Simeon hat sich entschieden zu warten. Wie lange hat er gewartet, wissen wir nicht. Länger. Die Tradition sagt, er ist alt. Aber er sagte, ich gebe nicht auf. Wir heute leben in der Amazon Prime Gesellschaft. Klick, am besten klingelt es an der Tür gleich schon. Päckchen da. Also wir leben in einer Zeit, in einer Kultur, in einer Gesellschaft, warten ist nicht mehr in, oder? Niemand will warten. Wir wollen die sofortige Befriedigung. Wenn Gott nicht innerhalb von 48 Stunden antwortet, dann kommt schon eine Nachricht beim Pastor und sagt, Gott, Pastor, es funktioniert so nicht. Ja, oder beim Kleingruppenleiter oder was weiß ich. Simeon wartete sein ganzes Leben. und er wurde nicht enttäuscht. Amen. Und wir sehen eine Begegnung zwischen Alt und Neu. Der Heilige Geist führt Simeon in den Tempel und genau zur richtigen Zeit, genau am richtigen Ort. Und schaut, wir müssen wissen, der Tempel damals war riesig. Tausende von Menschen dort. Das war nicht so wie hier. Tausende, zigtausende. Und der Heilige Geist leitete ihn genau zu Maria und Josef und plötzlich hielt er dieses Kind in seinen Händen. Das ist die Power des Heiligen Geistes. Er führt uns nämlich genau dahin, wo wir hin sollen. Amen. Der Heilige Geist führt und Simeon geht auf diese unscheinbare Familie zu. Ein junges Paar, nichts Besonderes auf den ersten Blick, kein Engel, keine Sterne, nur ein Baby. Der nahm ihn in seine Arme. Einer der bewegendsten Momente mit Sicherheit der Bibel, auch für ihn. Er wartete sein ganzes Leben auf dieses Kind. Ihre Augen trafen sich und dann sagt er folgendes: Lest hier, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben den Heiland gesehen, das du bereitet hast vor allen Völkern. In der Kirche wird das, was wir hier lesen, ist bekannt geworden unter dem Begriff Nunc Dimittis. Das ist ein Lobgesang und es gibt neben auch Maria, die betete ja auch, sie sang auch, wenn wir die Geschichten lesen. Das heißt, das, was Simeon sagte, wird in der Kirche seit 2000 Jahren, es wurde relativ früh ein Lied verfasst und die Kirche singt es seit 2000 Jahren, es ist ein Lied daraus entstanden. Ein alter Mann, der Dinge ausspricht und der eine ganze Kirchenbewegung theologische Wahrheiten weitergibt. Er sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Und er beginnt mit den Worten, Herr, ich sage euch, das ist eine Haltung, das ist eine Offenbarung für jemand, der weiß, Gott ist nicht irgendein Gott, Gott ist mein Herr. Amen. Das Zweite ist, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Heiland, das ist der Retter, damit ist der Retter gemeint. Jesus ist nicht irgendjemand, er ist der Retter, er ist die Rettung. Und viele wollen das heute nicht mehr hören. Wir waren gestern auf dem Weihnachtsmarkt und wir sind darum gelaufen und dort stand dort einer die ganze Zeit und er hat die ganze Zeit gepredigt. Er hat den Leuten einfach gepredigt. Ich habe ganz oft den Namen Jesus gehört. Und Jesus liebt dich, er ist gekommen auf diese Welt. Und wir sehen das und er war so richtig dabei. Und meine Kids so, hey Papa, geh doch mal hin, ermutige ihn doch so. Ne? Und ich so, ja, lass ihn jetzt mal predigen. So, wenn wir zurückkommen und er noch steht, dann gehen wir dorthin. Als wir zurückkamen, war er schon weg. Schade, aber ist egal, er ist ja gerettet, alles gut, er ist safe. Um ihn muss ich mich nicht kümmern. Aber um die Tausenden von Leuten, die da dran vorbeigehen, niemand interessiert es. Was ist denn das für ein Spinner? Was ist denn das für einer? Hey, geh doch einen Glühwein trinken und uns nicht hier von Jesus erzählen. Aber wir glauben, dass Jesus der Retter ist, Amen. Und dann sagt Simeon, dass du bereitet hast für alle Völker, nicht nur, und das ist die Revolution, nicht nur für das Volk Israel, sondern für die ganze Welt. Er sagt in Vers 32, schaut hier, ein Licht zur Erleuchtung den Heiden und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Er ist für alle Menschen ein Licht, jemand, zu dem wir hinschauen. Und dann sehen wir weiter in Vers 33, und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Die versteckte Wahrheit ist, es ist egal, wie lange du mit Jesus unterwegs bist, du wirst über Jesus immer wieder zum Staunen kommen. So wie die eigenen Eltern, das Kind, was ist mit Jesus? Das soll das sein? Wir werden mit Jesus nie fertig werden. Amen. Und dann in Vers 34 bis 35, schaut, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Und jetzt wird es richtig dunkel für eine Mutter. Simeon hat gerade gesungen. hat Gott gelobt. Und dann wendet er sich Maria zu und plötzlich ändert sich alles. Was ist die Wahrheit dahinter? Es heißt hier zum Fall und auf Erstehen gesetzt. Simeon sagt, dieses Kind wird Israel spalten. Dieses Kind wird die Menschheit spalten. Manche werden aufstehen und manche werden fallen. Und es ist derselbe Jesus. Die einen glauben und die anderen lehnen ihn ab. Und es sind unterschiedliche Reaktionen. Und Jesus wusste das. Egal wo er hingeht, er hört entweder, sieht entweder Glauben oder er sieht Ablehnung. Und das Wort Gesetz bedeutet hingelegt, wie ein Grundstein. Er wurde hingelegt. Und Simeon sagt auch, ein Zeichen ist es, dem widersprochen wird. Jesus wird nicht von allen bejubelt. Er wird Widerstand provozieren. Menschen werden sich über ihn streiten, gegen ihn kämpfen und letztendlich ihn töten. Jesus ist auf der einen Seite der Eckstein, also sprich, mit dem beginnt etwas Neues, was Gott aufbauen will, aber Jesus ist auch der Stolperstein. Die einen nehmen ihn auf und die anderen lehnen ihn ab. Und dann sagt er zu Maria, durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Und jetzt wird es persönlich. Es wird sehr persönlich für sie als Mutter. Und die meisten sehen hier einen Hinweis auf das Kreuz. Schaut euch Maria an. Maria am Kreuz. Und wir wissen, dass sie dort stand, die Mutter. Und sie schaut ihren Sohn an. Wie muss es einer Mutter gehen? Was muss in einer Mutter vorgehen, die ihr eigenes Kind sieht, was dort hingerichtet wird? Die Botschaft dahinter ist letztendlich die, wenn wir mit Jesus leben, wird das Los, was Maria hatte, es wird nicht nur ihr Los sein, sondern es ist von uns allen das Los. Wenn wir Jesus lieben, werden wir immer erleben, dass es Menschen gibt, die Jesus nicht lieben. Wir haben gerade die Woche ein Training beendet für unsere Live-Group-Leiter. Und eine Teilnehmerin hat gesagt, meine Familie, sie geht nicht mit. Und es zerreißt mein Herz. Mein Ehemann geht nicht mit. Meine Kinder gehen nicht mit. Jesus spaltet. Nationen, Familien, nicht weil er spalten will, sondern weil etwas im Herzen hochkommt. Das ist die Realität der Nachfolge, ihr Lieben. Denn wer sich auf Jesus einlässt, passiert Folgendes. Es kommen Dinge aus dem Verborgenen, sie kommen ans Licht. Sie kommen hoch. Wenn Menschen Jesus treffen, müssen sie Farbe bekennen. Ihre wahren Gedanken, Motive, Loyalität, alles kommt ans Licht. Wie oft habe ich das schon gehört, wie Leute am Anfang sagen, hey, das mit Jesus, ey, das ist ja irgendwie nett, das ist ja irgendwie cool. Und wenn sie weitergehen, dann sagen sie, hey, der Preis ist aber viel zu hoch. Ich muss mich hier verändern und da, und das will Gott. Aber in diesen Situationen, ich bete innerlich und sage, Gott, lass diese Menschen nicht nur den Preis spüren, lass sie auch deine Liebe spüren. Denn wenn du Gottes Liebe spürst, dann bist du auch bereit, den Preis zu bezahlen. Amen. Wenn du weißt, dass du geliebt bist, dann bist du bereit, den Preis zu bezahlen. Wenn ich weiß, dass ich von Menschen geliebt bin, dann bin ich bereit, den Preis für sie zu bezahlen. Dann gebe ich mich dem hin. Wir lesen weiter. Und es war eine Prophetin Anna, eine Tochter von Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbegabt. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und es ist interessant, wenn man sieht, Lukas liebt irgendwie Paare. Zacharias und Elisabeth, Maria und Josef und hier sehen wir Simeon und Anna. Also ich sage nicht, dass sie ein Pärchen waren, aber so Mann und Frau. Und beide beteten, beide geben sich hin und beide warteten. Schaut, diese Anna, die niemand kennt, ihr Zuhause, sie lebte im Grunde genommen im Tempel. Sie lebte, das war ihr Zuhause, bei Gott zu sein. Der Tempel war ihr Leben, ihr Zuhause, ihr Dienst. Sie diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht, Jahrzehnte des Wartens, des Fastens. Ich werde nie vergessen, mein Opa, der hat keine große Schulbildung genossen. Ich glaube, wenn man es hochkommt in Kasachstan, hatte nur 7 Monate war er in der Schule. Und als wir nach Deutschland gekommen sind und sie in ihre Wohnung gezogen sind, wir wohnten nicht weit weg, aber ich bin immer mit dem Auto daran vorbeigefahren und ich sah ihr Wohnzimmer, ihr Fenster, ihr Wohnzimmerfenster. Die ganzen Jahrzehnte saß er immer am Fenster und ich sah ihn, wenn ich dran vorbeifuhr, er saß so dort und ich wusste, vor ihm liegt seine Bibel und er betete jeden Tag alle seine Familie, alle seine Kinder und Enkel hindurch. Und eines Tages bin ich zu ihm und da war er schon längst in Rente und ich habe gesagt, Opa, was macht man denn so eigentlich als Rentner? So, wie geht's dir? Er sagt, du, mir geht's gut, ich hab viel zu tun. Ja, was machst du denn den ganzen langen Tag? Er sagt, ich bete jedes unserer Kinder und Enkelkinder durch, morgens und abends. Fast meine ganze Familie ist gläubig. Fast meine ganze Familie, wenn wir zusammenkommen, feiern wir Gottesdienst und wir sprechen hier von 50 bis 60 Leuten. Das heißt, hier ist ein Mensch, der verstanden hat, der Schlüssel liegt im Gebet, Amen. Und der Schlüssel liegt im Warten. Warten und beten. Und was mich besonders ermutigt, auch an dieser Geschichte, wir sehen hier eine der ersten Evangelisten. Anna war 84 Jahre und sie hat den Leuten im Tempel von Jesus erzählt. Sage nicht, du bist zu alt, um noch für den Herrn gebraucht zu werden. Sie preiste Gott und sie redete von ihm zu allen Menschen, die dort waren. Und das ist eine weitere Wahrheit. Gott benutzt die Unerwarteten. Eine alte Witwe wird zur Prophetin, ein alter Mann wird zum Theologen. Nicht die religiösen Profis verkünden den Messias, sondern zwei Menschen, deren einzige Qualifikation ist, dass sie gewartet und gebetet haben. Die Geschichte, der Lauf dieser Welt wird sich daran entscheiden, ob wir lernen zu warten und zu beten. Amen. Und deswegen ist meine Ermutigung auch für diese Weihnachten. Ich möchte abschließend euch folgende Gedanken weitergeben und die Band kann gerne nach vorne kommen. Ein alter Mann, ein Baby, ein Moment der Erfüllung und eine Prophezeiung des Schmerzens. Simeon hält Jesus in den Arm. Er hat sein ganzes Leben gewartet. Er sieht nicht nur die Krippe, sondern auch das Kreuz. Nicht nur das Baby, sondern auch den Mann am Holz. Nicht nur den Anfang, sondern auch das Ende. Und deswegen sagt er, als er Jesus in seinen Händen hält, sagt er, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Ich habe jetzt den gesehen, auf den ich so lange gewartet habe. Wie kann man Frieden haben, wenn man das Schwert sieht? Weil Simeon nicht nur das Schwert sah, er sah auch, was durch das Schwert kommt. Rettung für Israel, für die Völker, für die Welt. Die Hoffnung meines Lebens, deines Lebens, ist, dass in der Dunkelheit unseres Lebens, in der Dunkelheit unserer Geschichte, Gott als Retter kommt. Amen. Und er uns helfen kann. Gott kommt nicht, um uns ein bequemes Leben zu geben. Er kommt, um uns zu retten. Und Rettung kostet etwas. Aber was wir gewinnen, ist unendlich mehr wert als alles, was wir verlieren. Und ich möchte dir zusprechen heute Morgen. Gott ist für dich und Gott liebt dich. Gott sieht dich. Gott kümmert deine Situation, deine Kämpfe, deine Herausforderungen. Gott kümmert es da, wo du vielleicht einen Unfall erlebt hast. Und Gott möchte dir begegnen in deinem Leben. Lass uns mal die Augen schließen. Jesus, ich danke dir für dein Kommen. Und ich danke dir für diese Begegnung mit Simeon, der erkannt hat, der verstanden hat, dass er den gefunden hat, auf den er so lange gewartet hat. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass wenn hier Menschen sind oder Menschen zuhören oder zuschauen, die auch warten, die auch beten, die auch für Dinge einstehen, dass sie dir jetzt begegnen in diesen Dingen. Dass sie in ihrem Schmerz, in ihrer Herausforderung, in ihrer Not, in ihrer Krise. Aber ich bete auch für die, denen es gut geht. Dass sie auch darin dir begegnen. Dass du die Herzen anrührst. Und wir wollen jetzt dieses nächste Lied singen, Gott, zu deiner Ehre. Wo wir dir Raum schaffen möchten für uns, für unser Leben. Ich lade euch ein, dieses Lied einfach, ich schaffe Raum. Und dass wir uns einfach nochmal neu Gott hingeben, dass wir ihn suchen. Und ich bete, dass Heilung geschieht in unseren Herzen. Und da, wo wir auf der Suche sind, da, wo wir müde sind, da, wo wir auch keine Lust mehr haben zu warten, dass wir dranbleiben und dass wir nicht aufgeben. Amen.